Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und an meiner Seite ist mein nicht minder toller Co-Moderator Manu, hi.
Guten Morgen.
Und als Gast haben wir uns diesmal den Timo eingeladen, guten Morgen auch an dich.
Guten Morgen.
Timo, du warst vor Ewigkeiten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange es eigentlich her ist, schon mal bei uns zu Gast. Da warst du aber noch ein unschuldiger Games-Design-Student und hast dann leider beruflich die komplett falsche Entscheidung getroffen, was dafür gesorgt hat, dass wir dich dann lange, lange nicht mehr einladen konnten. Aber vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu dir selber, was du jetzt alles Böses machst
beruflich. Was ist alles nur passiert?
Klingt nach Trump-Wahlteam oder so. Ich weiß, was jetzt kommt.
Genau, also ich habe, wo wir letztes Mal gecastet haben, war glaube ich zu Game of Thrones, die Telltale-Serie und in dem Zuge, weil es ja 5 Folgen war, in der Mitte glaube ich, habe ich dann zur PR gewechselt, beziehungsweise das, was ich im Praktikum mal damals im Studium angefangen habe, dann hauptberuflich angefangen bei Harvard noch für PlayStation und jetzt dann zum Jahreswechsel, also zum letzten Jahreswechsel auf 2016 bin ich zu, jetzt heißt es SZ Scala und mache da die PR für Nintendo.
Ein perfekter Moment wahrscheinlich, um in die Nintendo BR zu wechseln, weil jetzt gerade mit der Switch natürlich ein heißes Thema ansteht. Das ist doch wahrscheinlich der Traum eines jeden PR-Menschen, mal so einen Konsolen-Launch mitzumachen, oder?
Weil auf jeden Fall, gerade wenn es weltweit ist. Das gab es ja bei Nintendo auch vorher noch nicht. Und das ist natürlich eine super Sache, um einen Lebenslauf zu schreiben. Und andererseits ist es dann nicht so schwer, Coverage zu erzeugen für den Kunden.
Das stimmt wohl.
Ja. Gut. Macht sich quasi die PR von alleine, oder?
Ja, es ist, eigentlich ist es die PR unmöglich dafür zu machen, aber mit dem Team schaffen wir es dann doch.
Gut, und die zweite Sache, die du machst, ist natürlich das Spielgefühl-Blog, was hier aber, also zumindest bei Manu und Micha ist es ja, glaube ich, ganz gut gelitten. Bei mir ist es natürlich Persona non grata, weil es war dieses fiese Blog, was mich zur Red Dead Redemption Musikfolge wieder ausgeladen hat.
Wenn ich da Werbung dafür machen darf, also wir suchen jetzt auch wieder Gäste für die neue Staffel.
Ach ja,
aber leider nicht wieder Western-Thema. Sondern wir suchen jetzt in der nächsten Staffel Buddy-Geschichten, also irgendwelche Geschichten, die man mit irgendwelchen Kumpels auf der Couch erlebt hat.
Oder im Multiplayer. Daniel wieder ausladen, der hat nämlich keine Freunde.
Ich weiß auch immer, ich kriege auch immer solche Einladungen mit so, ja, alle außer Raged dürfen da irgendwie hinkommen oder dürfen sich melden, wenn sie irgendwie was, ich merke das schon, es hat Methode bei euch.
Ja, genau, nee, deswegen mit der Podcast-Staffel, genau, bei Spielgefühl und nebenbei noch, also das andere Standbein, was ich da jetzt aktiver betreibe, ist halt Puls und Minus mit dem Tim Juhl und da reden wir über auch so, was ihr macht am Wochenende auch mit den Linus, heißt es ja bei euch, so haben wir auch dann so eine Wochenshow, haben wir es dann eher so mit Kategorien und sowas und reflektieren dann auch einfach über die Geschehnisse in der Branche.
Mhm. Gut, und vielleicht jetzt ganz kurz noch zur Erklärung, also um etwas seriöser wieder zu werden. Der Grund, warum wir dich dann auch natürlich nicht mehr eingeladen haben, ist natürlich nicht, weil wir jetzt irgendwie persönlich ein Problem mit dir haben oder zerstritten hätten, sondern weil es bei uns einfach so eine Grundsatzregel ist, dass wir Leute, die in der PR arbeiten, nicht zu Spielethemen einladen, weil wir da einfach für uns immer irgendwie das Gefühl haben, das wäre so ein bisschen ein Interessenkonflikt und das versuchen wir eben weiträumig zu umschiffen. Beim heutigen Thema allerdings bei Büchern und Filmen und das heutige Thema ist eine Dokumentation, da sind wir immer etwas weniger besorgt, weil wir sagen, gut, das hat dann wirklich weniger mit den Spieleninhalten zu tun und mit den Kunden, die ihr betreut, sondern das ist ja wirklich was, was dann schon fast ein Metathema ist. Und da reden wir über eine Dokumentation, die heißt Surviving Indie. Manu, wir sind sehr filmlastig dieses Jahr, fällt mir gerade auf.
Ja, aber es ist ja auch eine interessante Beobachtung, mal Filme über Indie-Entwicklung zu sehen. Wir haben ja auch sehr viel Interviews mit Indie-Entwicklern. Micha schnuppert ja auch schon seit einigen Jahren jetzt in die Indie-Entwicklungsszene rein. Und ich finde das durchaus immer sehr spannend, mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Deswegen ist es ja nicht ein Film, der irgendwie im Spielkontext stattfindet, so wie Warcraft oder so, sondern ja wirklich eine fast schon ein Interviewformat, so wie dieser Film aufgebaut ist, geht's ja eigentlich fast schon in diese Ecke Interview oder Behind the Scenes Making of.
Genau, und produziert, ganz kurz zur Ergänzung noch, wurde der von Devolver Digital, das ist ja dieser Indie-Publisher, der unter anderem ja Hotline Miami, Broforce, Olli Olli und so sind jetzt die Sachen, die mir spontan einfallen. Also ich glaube, den Namen Devolver, den kennt man mittlerweile im Indie-Segment, weil die sich halt auch gerade durch ihre oft sehr, ich möchte nicht sagen kruden, aber durchaus Aufmerksamkeit erregenden PR-Aktionen, ist natürlich nichts im Vergleich zu SZ-Scala, was natürlich eine ganz seriöse Firma ist, aber die sorgen da eben gerade auch auf der Gamescom und auf der E3, wenn sie dann irgendwie draußen auf dem Parkplatz irgendwie einen Stand aufbauen und dort irgendwie Bier verschenken, dann sorgt das immer für Aufsehen. Und die haben jetzt diese Dokumentation produziert, aber Timo, du hast sogar im Vorgespräch angesprochen, dass du noch eine andere Dokumentation von denen auch kanntest, über die wir, wie wir dann festgestellt haben, auch schon gesprochen haben an der Stelle. Ne?
Genau, Super Game Jam haben seit, das ist glaube ich schon wieder 2 Jahre her oder sowas. Das ist schon echt verdammt also lang her.
Die Folge lief am August 2014. Folge 1082 ist natürlich verlinkt. Interview Super Game Jam, ja, auch schon wieder 2 Jahre her, genau.
Wahnsinn, ja. Aber die hat mich wirklich auch damals schon sehr begeistert, weil da war ich ja noch auf dem Weg zum Indie oder zum Developer, muss nicht Indie sein. Und das hat einen schönen Einblick gegeben, so in die in den Prozess auf dem Game Jam. Ist natürlich ein bisschen eine andere Umgebung als jetzt 9-to-5 im Büro. Aber gerade so dieses Indie-Game Jammen und ein Spiel zusammenwerfen hat es schön abgedeckt. Also ist einer meiner Lieblingsdokumentationen da.
Hat ja super funktioniert. Hast die Dokumentation angeschaut und hast gedacht, nee, komm,
Gut, aber Game Jams mache ich ja immer noch sehr gern. Also am Wochenende jetzt ist ja bald der Global Game Jam. Ich hoffe, ihr macht dazu auch wieder eine Folge dann, irgendeine Berichterstattung. Und das ist ja immer ein super Highlight, wo ich jedes Jahr seit 2012 oder sowas dabei bin. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen.
Halt, Moment, mir fällt gerade ein, warst du nicht auch bei diesem Münchner Game Jam in der Brunch-Folge mit dabei?
Du hast, ja natürlich, wo du deinen Selbstversuch gemacht hast.
Genau, ja.
Beim Barbecue-Jam.
Ja, genau, stimmt. Dann war eben nicht Game of Thrones das letzte, wo du zu Gast warst, sondern war es tatsächlich dieser Barbecue-Jam, wo du dann nochmal in der Brunch-Folge, wo wir den 24-Stunden-Game Jam zusammen gemacht haben.
Das kann gut sein, ja.
Siehste. Manu, hol uns doch mal ganz kurz ab, um was geht's denn in Surviving Indie? Ich glaube, der Titel nimmt schon ein bisschen vorweg, aber
genau, Surviving Indie will wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Titel Indie Game The Movie erinnern, was, glaube ich, der bekannteste Film in dieser Sparte, sage ich jetzt mal, über Indie-Dokumentationen geht. Surviving Indie ist ein Film von Richard James Cook über Richard James Cook und ein paar Kollegen. Also ist dieser James Cook oder Richard Cook, ich weiß nicht, ist ein Filmemacher, Game Designer, selbsternannter Künstler, Produzent, Autor, alles, lebt in Texas und mit dem geht's auch los. Also man begleitet diesen Richard James Cook über einen Zeitraum von, ich weiß nicht, ein bis eineinhalb Jahre oder so, wie er über sich selbst redet, wie er zeigt, wie er ein Spiel entwickelt, wie er auf verschiedene Veranstaltungen fährt. Und dieser Name Surviving Indie, hast du gesagt, ist Programm, weil der Film so ein bisschen im Gegensatz zu zum Beispiel Super Game Jam oder auch Indie Game The Movie nicht unbedingt nur Erfolgsgeschichten zeigt. Also es gibt ein paar Erfolgsgeschichten in dem Film, wie zum Beispiel Flambert, da kommen wir gleich zu, oder auch ein paar andere Beispiele, aber gerade an sich selber zeigt der Film oder an Richard James Cook zeigt der Film eben auch das harte Brot eines Indie-Entwicklers und geht dadurch auch in so ein bisschen eine andere Richtung. Also Surviving Indie ist wirklich absolut Programm. Und man weiß auch nicht am Ende so richtig, ob er diesen Kampf gegen die Windmühlen und sein Bestreben, wirklich ein eigenes Indie-Spiel zu entwickeln, ob das wirklich gut geht. Also es ist bis zum Ende relativ offen, ob er diesen Kampf überleben wird, mehr oder weniger, um das mal so ein bisschen drastisch zu formulieren.
Das fand ich aber tatsächlich dann auch so ein bisschen problematisch, weil ich finde mich, für mich hat sich die Dokumentation so ein bisschen zwischen die Stühle gesetzt, weil sie natürlich aufmacht mit Namen wie, oh, Kili Santiago, hier früher mal That Game Company, also die Flower- und Journey-Macher und so. Hier Rami Ismail, der ja quasi so der Indie-Game-Poster-Boy ist. Also ich glaube, keine Konferenz, keine Tagung, keine Dokumentation, kein nichts, was ohne ihn stattfindet zum Thema Indie. Und dann dachte ich mir, ah, okay, das ist ja so ein bisschen wie Indie-Game The Movie. Und dann war ich so ein bisschen überrascht, dass er eigentlich so 90% der Zeit in dem Ding selber vorkommt, aber auch der Regisseur und der Produzent ist. Also dann war so ein bisschen, okay, willst du jetzt irgendwie Indie-Game neutral irgendwie darstellen oder geht's jetzt eher darum, dich hier zu begleiten? Und für mich zumindest war das bis zum Ende nicht so ganz klar und ich fand es dann irgendwie so ein bisschen verwirrend, was er da eigentlich jetzt mit aussagen will, gerade Timo, weil er sich selber schon sehr ins Zentrum stellt, finde ich, ne?
Ja, also ich hatte denselben Eindruck, gerade wenn man es eben vergleicht mit Indie Game The Movie, wo man es vergleichen muss wahrscheinlich auch, der war ja aufgeschlüsselt in so die Stationen, bis das Spiel rauskommt und immer an einem Beispiel, da war ja Team Meat dabei, also vor allem halt prominent, also weil da ging es genau, da ging es um den Launch dann und vorher hatte man noch Teams gezeigt, die es schon durch hatten oder noch ganz weit weg sind. Also so war ja der Film irgendwie gestaffelt, wenn ich mich recht erinnere. Und wie ihr schon gesagt habt, der Film ist jetzt seine Geschichte eigentlich. Und auch die, ich habe mir den Namen nochmal aufgeschrieben, Ryan Sehm heißt der. Der kam ja auch noch drin vor, ziemlich in der Mitte. Und der ist Executive Producer von dem Film. Und ich hatte das Gefühl, dass er auch ein bisschen viel Screentime hatte, gerade in der Mitte und seine ganze Geschichte erzählen durfte. Und das hatte ich auch ein bisschen das Problem mit dem Film, weil gerade jetzt, also Rami hört man gern zu, was er auch erzählt, aber die waren dann eher so begleitend und dann vielleicht auch ein Gegenbeispiel mit den anderen auch Entwickler, um dann auch zu zeigen, so könnte es positiv gehen. Aber sonst gerade, also in der Mitte war sehr viel Geschichte von ihm selbst dann zu hören.
Ja, also eigentlich ausschließlich. Ich war auch überrascht. Ich hatte den Film einfach geguckt auf diesen Cast in Vorbereitung, hatte mich da nicht groß informiert. Aber wenn man den Trailer sieht, Daniel, da gebe ich dir recht, man hat das Gefühl, es ist eine Dokumentation über 5, 6 verschiedene Indie-Entwickler. Aber der Film besteht wirklich zu 90% aus sich selbst abgefilmten Richard James Cook, wie er im Schlafanzug zwischen Kaffeebechern sitzt. Und ich finde aber auch das Problem, es wäre ja gar nicht so schlimm. Also diese immer zwischendrin die Einspieler, das könnte man ja auch ganz gut aufmachen, dass quasi der Richard irgendwie sagt, das sind meine, da möchte ich gerne hin. Das, was Rami erzählt, spiegelt sich in meinem Leben wieder. Oder das, was die Santiago erzählt, da reflektiere ich das und das aus meinem Leben. Aber ich finde, es ist ihm nicht gelungen, diesen Aufbau irgendwie hinzukriegen, sondern es fühlt sich so an wie, er zeigt sich und zwischendurch gibt's Einspieler, die komplett für sich stehen, die einfach kurz in 5 Minuten zusammenfassen, was zum Beispiel Rami erlebt hat, als sie dieses Ridiculous Fishing programmiert haben, dass sie 6, 8 Monate da entwickelt haben und dann kam ein anderer Entwickler und hat die Idee quasi geklaut und sie hatten diese Copycat-Geschichte. Ja, diese Geschichte kennt man, wenn man sich irgendwie im Indie-Bereich auskennt. Ansonsten ist die hier neu, aber dann ist sie halt einfach eine kurze Anekdote. Also es ist einfach so ein Einschub, wird kurz zusammengefasst, wird kurz erzählt, ist interessant, wenn man es noch nicht kennt. Wenn man es aber schon kennt, ist es langweilig, weil dann auch nichts Neues bei rumkommt. Aber er fängt mit diesen Einschüben nichts an. Also er verbindet die Geschichten nicht miteinander. Und auch seine eigene Geschichte ist eigentlich relativ langweilig. Also ich fand es sehr anstrengend, ihm dabei zuzusehen, wie er immer wieder sich durch die Augen fährt, zwischen diesen Kaffeebechern sitzt und eigentlich auch nichts Neues zu erzählen hat. Man hat auch nicht so das Gefühl, man kriegt irgendwie diesen Struggle so richtig mit. Man sieht ihn immer nur, wie er da sitzt, wie er leidet. Er erzählt auch sehr viel persönliche Dinge, dass er bei einem Freund im Büro geschlafen hat, weil er die Miete nicht mehr zahlen konnte und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Es ist nicht gut erzählt, sein Kampf oder sein Leiden, oder? Man sieht ihn eigentlich immer nur leiden, aber es ist keine durchgängige, griffige Geschichte, die irgendwie auch eine Dramatik oder sowas in sich birgt.
Ja, das vielleicht schon, weil ich finde es schon sehr positiv, dass er zumindest nicht der Versuchung erlegen ist, nur die Storys zu zeigen, die am Ende gut ausgehen. Also das fand ich dann bei Indie Game The Movie so ein bisschen das Problem, dass du halt dieses Indie-Klischee hast, so dieses, alles ist so schlimm und niemand interessiert sich für dein Spiel und wir sind alle pleite und leben nur von Tütensuppe und pennen bei Kumpels auf dem Sofa. Und dann kommt aber der Tag, wo es im Xbox Store auftaucht und es wird der Überhit und wir sind alle von heute auf morgen Millionäre, so ungefähr. Und das ist ja tatsächlich so ein bisschen dieses Ismael-Ding, der ja, wie gesagt, schon so der Indie-Poster-Boy ist und jetzt aber total bekannt und erfolgreich ist mit seinen Spielen. Und das fand ich schon ganz gut, dass man halt in Surviving Indie auch so diesen einen Typen da sieht, der halt einfach seit 7 Jahren Games entwickelt und keiner spielt die und es ist sensationell unerfolgreich, was er da macht. Und auch so zu zeigen, es gibt halt auch die andere Seite. Es gibt halt auch einfach eine große Masse von Entwicklern, die nicht den Erfolg haben. Ja. Und das fand ich schon okay, aber ich finde in der Dokumentation, er hätte das anders angehen müssen. Genau, er hätte dann tatsächlich von Anfang an klar machen müssen, das ist meine Geschichte und während der nächsten 90 Minuten verfolgt ihr jetzt mich, wie ich versuche und meinen Weg den gehen wir jetzt mit. Und zwischendrin immer so ein paar Interviews einstreuen, das ist ja vollkommen okay, aber ich finde, die Dokumentation wirkt auf den ersten Blick durch die Trailer, durch die Präsentation, wie sie im Store auftaucht, eben so, als ob das eine generelle Dokumentation ist und es ist eben doch nur eine persönliche Geschichte mit so ein paar eingestreuten Interviews, wie ich finde.
Ja, aber Timo, da, also da, ich ging es dir nicht auch so, dass man A, gar nicht kapiert, dass der Film überhaupt von ihm ist und deswegen das auch so komisch wirkt. Und was Daniel gesagt hat, so er verbinde, also mir ging es zumindest so, dass ich nichts gefühlt, ich finde es ja gut, dass er diese Geschichte erzählt, dass es mal auch nicht klappt, aber ich finde, er hat es nicht gut erzählt.
Ja, also ich habe ja zur Vorbereitung mitgeschrieben, was man sonst nicht macht bei so einer Dokumentation. Und da ist mir dann das auch erst aufgefallen, also wie die Credits liefen, dass ich den Namen und den anderen Namen mit dem Seem schon niedergeschrieben habe. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass es von ihm ist. Mhm. Und vorher hätte ich das auch nicht bemerkt. Also deswegen, das stimmt schon, das kommt nicht so rüber. Man hätte auch wahrscheinlich die Doku in einer Stunde abhandeln können und einfach halt Teile von ihm rauskürzen können. Und oder vielleicht stattdessen einfach noch schönere Bilder mit einfangen, so wie es auch wieder in The Game the Movie war, wo so schöne Landschaftsaufnahmen oder sowas für die Stimmung irgendwie oder halt so dieses Umfeld zu beschreiben. Das hätte dann, glaube ich, besser getan. Dann wäre es auch gar nicht so schlimm vielleicht. Aber so, ja, ist halt der Teil einfach zu lang mit ihm.
Ja. Also ich erinnere mich an so eine Szene zum Beispiel aus In The Game the Movie, wo ich finde, man hat einen sehr guten Eindruck bekommen von Phil Fish zum Beispiel. Ja, also das war ja ein neutrales Filmteam, ein neutrales Produktionsteam, die halt gesagt haben, wir dokumentieren, was für ein Typ du bist. Und so ein Regisseur oder so ein Autor von so einem Film, der zieht sich ja auch die entsprechenden Szenen raus, um eine Person zu charakterisieren, ja, und überlegt sich dann auch, okay, wir zeigen jetzt Phil Fish, wie er isoliert in diesem Swimmingpool liegt und wir filmen das von unter Wasser, weil das irgendwie, keine Ahnung, dann darstellt, wie er sich unter Druck fühlt. Weißt du, so Metaphern.
Das ist sowas, natürlich tendenziös, Mann.
Ja, natürlich, ne? Ist es tendenziös, aber es hat bei Indie Game The Movie ja total gut funktioniert. Also ich finde, man hat von Phil Fish einen ganz guten Eindruck bekommen, ob das jetzt manipulativ ist oder nicht. Mein Gott, das sind halt Filme, ja. Aber dadurch, dass Richard James Cook sich selbst darstellt, ist ihm ja nicht mal das gelungen, irgendwie gut, diese Atmosphäre. Er filmt sich dann, wie er spazieren geht und am Ufer sitzt. Und diese ganzen anderen Bilder, die sagen so gar nichts aus. Wie gesagt, man sieht ihn die ganze Zeit zwischen Kaffeebechern sitzen und es sind immer die gleichen Bilder und immer die gleichen langweiligen Hintergrundmusikloops. Er hat es einfach, finde ich, nicht gut geschafft, weil er halt auch nicht neutral genug ist, sich einzufangen so richtig. Also nicht mal das ist ihm gelungen, dieses selbstverliebte Bild von ihm, was er da irgendwie hat. Nicht selbstverliebt, sondern dieser, er hat es meiner Meinung nach nicht geschafft, sich selbst so gut darzustellen, dass man entweder kapiert, in was für einem Leid er lebt, oder sich irgendwie gut darzustellen. Also ich finde, das war ganz, ganz komisch mit anzuschauen, wie er sich sieht und wie er sich fühlt, und er hat es auch nicht geschafft, sich entsprechend zu kürzen. Also es ist sehr schwafelig an seinen Stellen, finde ich immer.
Ich finde halt tatsächlich, da hat Timo schon recht, der hätte von Anfang an offener mit der Situation umgehen sollen. Also mit offenen Karten einfach von Anfang an spielen und sagen, hier, ich bin der Produzent und Regisseur von dem Film und ich quasi mache eine Dokumentation darüber, wie ich das jetzt alles erlebt habe.
Genau, weil er tut so, als wäre es ein anderes Filmteam, genau.
Genau, und dann, und er redet ja auch immer so an der Kamera vorbei, dass man da immer denkt, da sitzt ein Redakteur, der ihm Fragen stellt, und das ist ja oft so in Dokumentationen, dass die Fragen des Redakteurs dann meistens rausgeschnitten sind und man den dann eben nicht sieht, weil der ja im Off ist, aber man fragt sich dann rückwirkend, wenn man den Film gesehen hat, und da ging es mir tatsächlich so wie Timo, ich bin dann halt aus allen Wolken gefallen, als ich gesehen habe, dass die Leute das selber gemacht haben, so, Moment, mit wem hatten der dann eigentlich die ganze Zeit da gesprochen, wer hat ihm denn die Fragen gestellt, und das finde ich so ein bisschen schwierig, dass man da halt als Zuschauer einfach 90 Minuten hinters Licht geführt wird, möchte ich jetzt sagen. Ich will jetzt nicht dem jetzt irgendwie böse Absicht unterstellen. Ich baue jetzt einfach mal drauf, dass das einfach eher ungeschickt gemacht ist. Aber man ist am Ende wirklich so ein bisschen so, ja, warum kriegt denn jetzt der so viel Screentime? Und hier Kili Santiago ist nur so ein kurzes Interview. Und Ismael ist auch nur so ganz kurz gefeatured. Die hätte man doch vielleicht ein bisschen länger bringen können. Und dann ist es auch oft so ein bisschen wirr. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie hieß denn dieses Indie-Spiel, dieser Kickstarter-Erfolg, den er dann ganz am Ende noch zeigt.
Von Acadian Atlas.
Ja, genau.
Genau. das ist ja ein Zwillingspaar, so eine Schwester und ein Bruder. Und die kommen irgendwie 85 Minuten überhaupt nicht vor. Und am Ende ist dann dieser Teil nochmal, der dann überraschenderweise ganz interessant ist, wo man dann auf einmal denkt, hey, Moment, war der Film schon fertig geschnitten? Und am Ende hast du die noch schnell gefilmt und dann gesagt, ach, schneide ich einfach am Ende dran. Also da fehlte halt auch, das merkt man wohl leider, die Handschrift eines guten Regisseurs, Autorenteams, die halt einfach da, wie du richtig sagst, mal einen roten Faden irgendwie reinbringen, ne? Also wo man zum Beispiel sagt, fang doch zum Beispiel mit denen an, zeig denen ihre Story, dann kannst du deine Geschichte erzählen, am Ende greifst du die wieder auf oder so, dass man quasi so einen Anfangs- und einen Endpunkt hat und einen Kreis dann schließt oder sowas.
Ich bin auch gerade noch mal auf der Webseite, da steht A Documentary About Failing Forward from Director Richard James Cook. Ja, also da steht als erstes dran, aber dann kommt Featuring Stories and Insights from und dann kommt Rami, Kelly und diese ganzen Indie-Entwickler, die da drin vorkommen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Indie-Entwickler mit ihren entsprechenden Spielen, aber er selber nicht mehr. Also quasi er als Hauptdarsteller des Films steht gar nicht in der Featuring Stories. Und im Trailer taucht er nämlich auch fast gar nicht auf. Also in den ersten 2-3 Minuten des insgesamt 3,5-minütigen Trailers sind nur die ganzen anderen Entwickler zu sehen. Also man sieht nur die Einschübe. Selbst der Trailer ist quasi ein Zerrbild des Films, weil er selber da drin auch gar nicht groß auftaucht. Aber als Regisseur steht er dran, aber es kommt ja nicht rüber im Trailer, dass es eigentlich seine Story ist mit Einschüben. Das finde ich nicht gut gemacht. Nee. Ich finde auch, um mal so einen Schritt weiter zu gehen, ich finde auch, der Film selber ist nicht besonders gut geschnitten. Ich weiß nicht, also ich bin da jetzt kein wahnsinniger Filmexperte oder so, aber wenn mir schon auffällt, dass seit 2 Minuten, während er redet, ein 3-sekündiger, 5-sekündiger, so GEMA-freier Loop im Hintergrund läuft, der mich so wahnsinnig macht, dass ich ihm fast gar nicht mehr zuhören kann, dann weiß ich gar nicht, wie Micha sich fühlt, wenn er den Film gucken würde, glaube ich, der sich mit Filmschnitt und so weiter gut auskennt. Das hat mich wahnsinnig gemacht, die Art und Weise, wie dieser Film geschnitten ist.
Und Micha, wahrscheinlich, das ist sensationell, weil es zeigt die monotone Repetitivität Game Developments und die innere Leere des Charakters ist durch die oberflächliche, dudelnde Musik, der ist innerlich tot, Manu.
Das war eine gute Metapher, ja, absolut, ja.
Nee, aber Timo, geht's dir auch so, dass man sich dann am Ende denkt, so, ja, also hätte ich jetzt auch nichts vermisst in meinem Leben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Mhm.
Ja, vor allem, es gibt ja tolle Ansätze auch in der Story von ihm, die dann auch irgendwo auch wieder in den anderen Entwicklern vorkommen oder charakterisiert werden. Also ich finde interessant halt vor allem so das, was er selber sagt, dass es nicht nur ausreicht, wenn man irgendwie mit Leidenschaft dabei ist und jetzt eine coole Idee hat oder sowas, sondern es ist auch wichtig, dass man es als Business sieht erstmal, aber gleichzeitig auch dann wieder so als so Social, ja, das Socializing, also das einfach verdammt wichtig ist, eine Community sich selbst aufzubauen und deswegen
aber fährt er ja dann. Man sieht ihn nicht. Er redet viel, aber er zeigt wenig.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob man kurz mal die GDCs sieht, wo er hinfährt oder sowas.
Pax, glaube ich, war das, ja. Mhm.
Irgendwas, kurzen Einschub. Und das ist ja auch das, was eben Rami so, glaube ich, oder was Flambier so erfolgreich gemacht hat, dass Rami einfach in jedem Talk vorkommt irgendwie. Und das finde ich halt interessant. Und das kommt halt nur angesprochen vor und vielleicht mal ein kurzes Bild oder sowas. Aber dann geht's auch wieder um das, was halt in seinem Leben nicht so gut läuft. Also gerade auch das, dass er sich bei AAA Studios beworben hat nach seinem Studium, was ich auch verrückt fand, dass er bei der Games Academy in Texas studiert hat. Das ist die von Warren Spector. Habe ich das richtig aufgeschrieben?
Das war auch kurz im Bild.
Ja. Sehr interessant. Also das ist auch wieder eigentlich ein schöner Aspekt, das so im Vergleich auch zu jetzt zu uns in Deutschland oder so, wo das dann auch so Games Academies gelehrt wird, aber jetzt langsam auch an Universitäten. Also ich habe ja auch in die Richtung studiert mit so einem großen Games-Anteil der Medienwissenschaft. Und das sind eigentlich schon Sachen, die schon interessant sind, wo ich dann auch halt große Augen gemacht habe oder halt dann aufmerksam zugeguckt habe, wo er das erzählt hat, weil man interessiert sich schon dafür, was hat er studiert und wieso will er jetzt dahin und wieso klappt es auch nicht, in die AAA-Industrie zu kommen und wieso macht er jetzt Indie? Aber ja, kommt halt nur kurz vor. Und das sind so Aspekte, die sind bei den anderen ja auch irgendwo abgedeckt. Also mit dem Kickstarter, was er sich überlegt, ist eben auch charakterisiert. Oder auch das, was ich auch bei Indie Game The Movie ganz interessant fand, was Phil Fish erzählt hat, dass er in den 2 Jahren halt so viel gelernt hat, dass er das ganze Spiel nochmal neu machen musste. Das war ja bei Dropsy, dem Spiel, das auch kurz vorkommt in der Doku, war das ja auch der Fall.
Und,
Genau, das sind eigentlich coole Sachen. Und die
da kommen hätte schon er weiter vor. Ausfleischen müssen, ja. Finde ich. Also er hätte zum Beispiel diese Geschichte mit Dropsy. Ja? Jay Toland erzählt, wie er Dropsy angefangen hat, dann gemerkt hat, er schafft es alleine nicht. Kickstarter fordert jetzt aber quasi auch die Community von ihm. Dann geht er raus, findet irgendwie Leute von früher, baut ein Team auf und machen Dropsy komplett von vorne. Ja? Das war ein super Einschub. Ich finde, die Einschübe sind auch alle super interessant. Und dann hätte er, also der James Cook, Richard Cook, hätte dann hergehen müssen und sagen so, hey, ich arbeite gerade an diesem Spiel und ich bin jetzt auch an der Situation, dass ich mir überlegen müsste, es klappt nicht mit diesen Input-Eingaben und so, der überlegt so ein Mortal Kombat Indie, so ein bisschen so ein ironisches Mortal Kombat zu machen. Und man sieht aber immer nur so Ansätze, wie er, man sieht ihn halt dabei, wie er dann irgendwie so Pixel-Art erstellt oder dann irgendwie so im Photoshop halt irgendwie rumeiert. Aber er greift diese Steilvorlagen immer nicht auf, ja. Und somit droppt sie, dass man ihn dann zum Beispiel sieht mit dem Kollegen, wie es bei dem Super Game Jam ist, wo man halt eine Diskussion mitbekommt, was sind die Vor- und Nachteile, würde was bringen, wenn wir von vorne anfangen. Man sieht immer nur so Ansätze, wie er dann mit diesem Geldgeber telefoniert, der ihm dann Pitches besorgt und man sieht dann halt quasi nur, wie er anruft und sagt, ja, wir schaffen es nicht, wir kommen irgendwie nicht voran und ganz am Ende sagt er dann noch, dass sie den Pitch nicht geschafft haben. Aber das hätte ich gerne gesehen. Ich hätte gerne diesen Struggle auch erlebt. Warum schafft es er denn jetzt nicht diesen? Er bereitet sich seit 6, 7 Jahren darauf vor, diesen Pitch zu machen, um einen Geldgeber zu finden und dann erfährt man nur am Ende, es hat nicht funktioniert. Warum zeigt er denn nicht, was nicht funktioniert? Warum zeigt er nicht, wie er mit seinem Partner da redet und wie er überlegt, warum das Spiel nicht funktioniert? Also Er kriegt es diese Kurve nicht hin, die interessanten Parts aus seiner Geschichte zu zeigen, sondern er redet immer nur darüber. Das ist irgendwie so mein Problem mit dem Film.
Ja, aber das wäre halt wahrscheinlich zu umschiffen gewesen, wenn du halt ein neutrales Kamerateam dabei gehabt hättest, die dann gesagt hätten, ja, alles klar, wir fahren da mit zu diesem Pitch. Und dann kann man ja auch dem Investoren dann erklären, sagen, ja, der wird gerade von einem Kamerateam begleitet und die würden das gerne mitfilmen, wie ihr da jetzt pitcht oder so. Genau, und dann so entscheidet halt auch der Redakteur, genau, bringen wir das da rein oder nicht. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das Merkwürdige so. Was ich tatsächlich aber, das hat ja Timo auch schon kurz angesprochen, sehr schön fand, war, dass so ein paar Indie-Tropes aber auch zerstört werden. Also weil dieses Klischee, so dieses, ja, man will ja gar kein Geld und man ist ja ein Künstler, man will einfach nur Spiele machen und so. Und da sagt er ja auch und ein paar andere Leute, die da interviewt werden, so, ja, völliger Scheiß. Also natürlich braucht man Geld und natürlich sollte man auch viel selbstbewusster auftreten und auch Geld für seine Arbeit verlangen. Also das ist ja so ein Thema, was wir leider immer wieder jetzt irgendwie haben, so dass hier Super Mario Run, dass die Leute sagen so, was, 10 Euro hier für irgendwie unzählige Stunden Spielspaß, ja wohl eine Frechheit, das muss ja umsonst sein und sowas. Und dass das halt auch so gerade im Indie-Bereich so dieses, ja, warum wollt ihr denn Geld haben und so? Ich dachte, ihr habt da einfach Spaß, das zu entwickeln und so. Nein, natürlich sollen die auch Geld dafür bekommen und so, dass das halt so zerstört wird, das fand ich ganz, ganz interessant. Und ein anderer Aspekt, ich weiß nicht, Timo, da musst du mal auf deinen Spickzettel schreiben, hast du den auch aufgeschrieben? Dieses Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom?
Was er hat oder? Nee, das habe ich nicht aufgeschrieben.
Also das kam irgendwie mehrfach vor, das hat er erwähnt, das haben aber auch zwei andere erwähnt. Das ist ein offenbar psychologisches Phänomen, was mir so nicht geläufig war, aber als ich es dann erklärt bekommen habe, habe ich mich selber auch irgendwie daran ertappt. Und zwar ist es dieses, ich habe den Erfolg, den ich habe, nicht verdient. Also quasi, ich bin ein Hochstapler und ich habe zwar Erfolg, aber eigentlich stünde mir der nicht zu, das war eine reine Glückssache oder ich habe es halt geschafft, die Leute zu täuschen. Und ich glaube, das kennt man auch, wenn man selber mal irgendwie eine Diplomarbeit oder sowas geschrieben hat oder eine Uni-Arbeit.
Oder Kreatives abgegeben hat oder entwickelt hat oder öffentlich gemacht
hat. Dann hat man, also gerade bei der Diplomarbeit, da ging es mir am Ende so, dass ich kurz vor der Abgabe in der letzten Woche habe ich mir gedacht, das ist alles ein absolut oberflächlicher Scheiß, der niemand irgendwie, also die werden da sofort an der Uni durchblicken, dass das halt absolutes oberflächliches Blabla ist. Und ich meine, natürlich war es nicht so, aber es kam mir halt so vor, weil ich halt irgendwie ein Dreivierteljahr lang an diesem Thema rumgearbeitet habe. Und das heißt, alles, was ich dann in meiner Diplomarbeit geschrieben habe, war für mich quasi obvious knowledge. Also es war jetzt nichts Überraschendes mehr drin in meiner Arbeit. Und ich habe aber völlig vergessen, dass auf der anderen Seite natürlich ein Uniprof sitzt, der das dann liest und viel Neues dadurch erfährt und dann halt irgendwie auch sich denkt, ach ja, krass, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und
das ist quasi die Schlussfolgerung von dieser Betriebsblindheit oder die Konsequenz daraus, dieses psychologische Phänomen zu denken, das ist doch alles Krampf, weil man ja betriebsblind ist, weil man halt alles schon in- und auswendig kennt, gell? Ja.
Genau, so ähnlich. Und das habe ich jetzt auch auf die Indie-Entwicklung irgendwie übertragen können. So dieses, dass du halt ein Spiel machst und jemand, der das dann ein halbes, ein Dreiviertel oder noch länger dann irgendwie ja begleitet hat, halt irgendwie sagt, es macht doch alles keinen Spaß mehr und das ist so ein Scheiß und wer soll denn das spielen? Aber jemand, das halt zum ersten Mal spielt, ist total begeistert von den neuen Ideen, aber du bist halt nicht mehr begeistert davon und denkst dir, ich bin ein Imposter quasi, weil ich hier nur vortäusche, eigentlich ein guter Entwickler zu sein und nur vortäusche, ein spaßiges Spiel zu machen.
Ja, also ich da möchte ich auch einhaken mit einem anderen Aspekt auch, der da mit reinspielt. Also das wurde ganz am Anfang auch gesagt, dass der Indie-Entwickler Passion haben muss, also ja, die Leidenschaft einfach rüberbringen muss, aber dann am Schluss hat sich das auch relativiert, ich glaube auch wieder durch Rami oder durch ihn jetzt selbst, dass er sagt, es geht eigentlich nur um die Execution, also wie man dann die Idee ausführen kann. Und das habe ich jetzt, also weiß ich von selber, von einem Projekt auch, aber auch in eurem Cast, glaube ich, war es zu Klonk, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau, aber da habe ich auch dann von Klonk, von dem Robin auch schon gehört, dass es eigentlich, man denkt sich immer, ich habe die eine Idee, dann setze ich mich hin und programmiere sie und alle Investoren stützen sich drauf und wollen mir Geld geben, aber man merkt halt, dass es gar nicht darum geht, sondern man muss, das hat ja dann der Rob, der Cook, ich sage nur noch den Nachnamen, der hat das ja auch dann noch erzählt, dass der Investor einen Vertical Slice haben wollte, also wenigstens ein Level, wo ein Charakter spielbar ist in einem Level in mit allen Funktionen, die man da hat und damit man sehen kann, wo das hingeht. Und er sagte selber da, dass er da irgendwie nicht bereit dazu ist oder dass er es nicht hinkriegt oder es zu schwer ist oder sowas. Und da, glaube ich, ist so wieder der Punkt. Also es reicht nicht einfach, eine coole Idee zu präsentieren, sondern erst, wenn man es wirklich ausgeführt hat in so einem Vertical Slice, also in einem spielbaren Level, damit jeder weiß, okay, du kannst aber auch die Idee rüberbringen und die macht dann auch Spaß, dann hat man erst vielleicht mal irgendwann einen Durchbruch, wenn dann auch das Glück dazu kommt. Und das habe ich bei selber im Projekt auch schon gemerkt. Also du hast dann echt ein halbes Jahr, haben wir in unserem Abschlussprojekt entwickelt. Und du siehst auch nur noch die Fehler und dann wahrscheinlich dieses Imposter-Syndrom, dass du dann das jemandem zeigst und dir die ganze Zeit denkst, du siehst doch den Fehler auch. Also wie kannst du das jetzt gut finden? Also wie kannst du jetzt dabei Spaß haben? Du siehst doch, dass da die Waffe irgendwie hier noch hakt und hier bleibt er hängen an der Ecke und sowas.
Du Depp, du Trottel, wir haben doch keinen Spaß, mein Spiel.
Ja, das ist echt so. Und ich habe dann auch nach einem Jahr oder zwei Jahren dann mal wieder mein Abschlussprojekt eben ausgepackt, was ein halbes Jahr Entwicklungszeit drin steckte und dann hab ich auch erst gemerkt, hey, das war eigentlich nicht schlecht. Also so schlimm war es ja gar nicht, wie ich dir damals gedacht habe. Das ist schon ein großer Aspekt dabei. Und da muss man, glaube ich,
auch spannend gewesen, darüber einen Film zu machen, ja, ehrlich gesagt. Weißt du, so die verschiedenen Indie-Entwickler zu fragen, wie kommt man über dieses Imposter-Syndrom hinweg? Wie geht man damit um? Naja.
Ja, weil es ist charakterisiert, dass es halt, dass er da den Struggle hat und deswegen halt wahrscheinlich auch keinen Job gefunden hat und so. Und man sieht, okay, du musst dann irgendwie wahrscheinlich den Vertical Slice haben, aber es wird nur kurz angesprochen und nicht auch das positive Beispiel gezeigt.
Ich glaube halt, dass es in der Indie-Entwicklung auch diese, wie heißen die, fünf Phasen von Grief gibt. Also so bloß halt in einer anderen Richtung, also dass es da wahrscheinlich auch diese Phasen gibt. Am Anfang bist du total motiviert, denkst dir, boah, das wird so geil, ich habe eine super Idee. Dann fällst du irgendwann in dieses Tal, dass du irgendwie eine Blockade hast, nicht weiterkommst. Dann hast du wieder so einen Entwicklungspush, also so ein, ich setze mich jetzt irgendwie nächtelang hin und programmiere daran weiter und es wird alles so toll. Und dann zeigst du es irgendwelchen anderen Leuten oder irgendwelchen potenziellen Publishern und Investoren. Die wollen es alle nicht haben, dann fällst du wieder in so ein Tal, sodass das halt immer so phasenweise durchgeht. Also das wäre tatsächlich vielleicht mal ein interessanter Ansatz, auch für so eine Dokumentation, dass man halt wirklich sich hinsetzt und schaut, gibt es wirklich übereinstimmend, kann ich da so Phasen festmachen? Und dann gliedere ich den Film in diese 5, 3, 7 Phasen, weiß ich nicht, wie viel es gibt. Genau. Also das wäre sicherlich ein interessanter Ansatz gewesen, um einfach mal auch das Ganze so ein bisschen versuchen, in ein Schema zu bringen, dass man eben sieht, okay, das wiederholt sich bei allen Indie-Entwicklern. Und dann halt auch mal nachschauen, okay, wie haben denn die den Weg aus dem Tal wieder rausgefunden? Was ist denn da passiert oder was haben sie gemacht und so? Und das würde, glaube ich, wahrscheinlich auch anderen Entwicklern helfen.
Ne? Und Santiago hat ihm die Steilvorlage ja sogar schon gegeben. Also Kelly Santiago von Journey, Flower und so weiter. Von, wie heißen sie? That Game Company? Die hat ja auch sowas gesagt in der Richtung. Die hat gesagt, es gibt nicht diesen Übernachterfolg. Das ist ein Trugschluss. Wenn du dir anschaust, auch die erfolgreichen Indie-Projekte und da mal so ein paar Schichten abziehst und drunter gehst und schaust, wie die da hingekommen sind an diesen Punkt, wie eben auch Flambert, dann mal so einen Erfolg zu haben. Die haben alle jahrelang damit gekämpft und gehadert und haben zig Projekte gemacht, die kein Mensch kennt, die unerfolgreich waren, wo sie aber eben draus gelernt haben und die richtigen Schlüsse gezogen haben. Und sie gibt ihm quasi schon so diese Steilvorlage, anzuschauen und zu reflektieren, was bei den anderen funktioniert hat und was nicht. Ein ganz krasses Beispiel fand ich, dieser Jay Tolan, Quatsch, nee, nicht, das war der Dropsy, dieser VR-Entwickler, Ryan Zemm hieß der.
Genau, der Executive Producer der Dokumentation.
Aber das fand ich echt eine krasse Story. Der hat seine Wohnung gekündigt, weil er kein Geld mehr hatte, so wie eben auch Richard James Cook, der ja auch irgendwann nur noch bei Kollegen auf dem Sofa und so geschlafen hat. Und der Ryan Zemm ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat wirklich gesagt, ja gut, dann spare ich mir jetzt halt komplett alles Geld auch für die Wohnung und lebe halt als Homeless, also als Obdachloser in einem Shelter, wie heißt denn das, in einem Wohnheim oder was, wo Bedürftige hingehen können, um einen Schlafplatz zu kriegen. Ich weiß nicht, gibt's, wie heißt denn das, Wohlfahrt oder sowas auf Deutsch?
Wahrscheinlich Obdachloseneinrichtung.
Obdachlosenheim, genau. Mhm. Und hat sich da wirklich gemeldet. Er war ja obdachlos, hat sich tagsüber mit seinem Laptop, ich weiß nicht, ob es sein eigener Laptop auch war, in die Bibliothek gesetzt als öffentlicher Raum, hat dort gearbeitet von 9 to 5 an seinem Spiel, an seinen Projekten und ist dann abends in die Homeless Shelter, ins Wohnheim gegangen, um dort Essen und Schlafplatz zu haben und hat das irgendwie 2 Jahre durchgezogen, hat aber auch noch 2 Kinder aus einer gescheiterten Beziehung. Also ganz, ganz krass. Also so viel Hingabe und Leidenschaft auf so eine destruktive Art und Weise auch, ja, weil er gesagt hat, nein, er muss das jetzt durchziehen und dann verzichtet er eben halt auch auf Social Life, auf Beziehungen, auf alles und konzentriert sich nur auf diese Entwicklung. Das hätte ich auch gern noch ein bisschen ausführlicher gesehen, wie er auch, man hat ihn dann immer nur man hat diese krassen Wörter gehört, dass er eben kein Zuhause mehr hatte und eben da übernachtet hat und da gearbeitet hat, aber parallel hat der Cook Bilder gezeigt, wie er in einem Großraum mit eigenem Studio und mit Kollegen und so am neuen Projekt arbeitet, aber man hat diese Bilder mit den Worten irgendwie nicht zusammengekriegt. Man hat nur gesehen, er hat es irgendwie geschafft. Aber habt ihr mitbekommen, was denn jetzt sein Erfolg war? Also man hat eigentlich nur gesehen, wie er einmal bei einem Game Jam gewonnen hat und da 5.000 Euro oder sowas bekommen hat. Und das war der größte Scheck, den er je bekommen hat. Aber damit gründet man ja kein eigenes Studio. Da hat mir dann auch so ein bisschen gefehlt, diese Verbindung zwischen den Worten und dem, was gezeigt wurde, das fand ich total irritierend.
Ja, also mir fehlt vor allem dann die Kritik daran, also weil ich finde es eigentlich total unverantwortlich, seinen Job hinzuschmeißen, wenn man Kinder hat. Und er hat ja, glaube ich, bei HPs, hat er irgendwie gesagt, gearbeitet. Ja, und kann man, also ich weiß nicht, ich denke mir ja auch immer, ich will noch meinen Master zum Beispiel ranhängen und dann werde ich aber auch nicht meinen Job kündigen, sondern schauen, dass ich eine Arbeitsstelle finde oder das mit meiner so ausmache, dass ich dann nur 2 Tage die Woche arbeite oder sowas. Also das, ich weiß nicht, da hätte ja viel Kritik eigentlich noch eingebaut gehört, weil sowas ist unverantwortlich zu machen. Also sowas, das, also ich, wenn man das jetzt als Indie-Entwickler sieht, dann glaube ich, kriegt man da vielleicht ein falsches Bild, weil so weit muss man jetzt dann doch nicht gehen, dass man sich obdachlos meldet. Und ich finde auch, mit dem Game Jam Preis ist jetzt für mich persönlich auch wieder so ganz schlimm, weil Game Jams sind eigentlich ja dazu da, dass man seine Fähigkeiten ausbaut und andere Leute kennenlernt und nicht, damit man Preisgeld gewinnt, mit dem man sein Indie-Studio finanzieren kann. Also ich finde, der steht einfach so unreflektiert in der Mitte
und darf halt alles eben auch der Produzent ist, gell? Genau.
Ja, und das ist einfach total lose, dieses Stück, und da hätte es irgendwie auch mal wieder Gegenworte geben müssen, einfach.
Ja, das stimmt. Ich glaube halt auch, aber das ist ja immer das Komische, so dieser, bei uns würde es ja gar nicht passieren. Also unser Sozialnetz ist ja viel dichter gewoben, dass man halt sagt, ja gut, nur weil jemand seinen Job verliert, muss er noch nicht irgendwie eben ins Obdachlosenheim und sowas. Dafür gibt's ja dann eben Sozialhilfe und Hartz IV und ähnliches. Also müsste man eigentlich meinen, wir müssten ein viel Start-up freundlichere Nation sein und viel risikobereiter, ne? Weil man ja eigentlich sagt, bei uns hast du nie die Gefahr, dass du dann wirklich auf der Straße landest und hungern musst. Aber bei uns klappt es halt überhaupt nicht so ungefähr. Das ist ja in so Studien und so wird ja immer wieder nachgewiesen, dass Deutsche viel oder allgemein Europäer viel mehr das Risiko scheuen und dann halt viel früher irgendwie auch die Reißleine ziehen und Amerikaner halt diese Start-up-Kultur irgendwie viel eher verinnerlicht haben. Und da ist dann halt so, ja gut, wenn du halt mal 2 Jahre dann halt im Obdachlosenheim wohnen musst und dann da gehört es dazu, so ungefähr. Ne? Also das finde ich dann auch mal so ein kultureller Unterschied, der dann sehr merkwürdig ist. Aber ich gebe euch recht, man hätte das eigentlich, glaube ich, viel kritischer betrachten müssen und so. Und dass das halt auch nicht der Weg sein kann.
Muss es ja gar nicht wertend beleuchten.
Ja doch, ich finde es schon, weil ich möchte jetzt...
Ist doch seine Entscheidung, also, aber man kann es halt,
schon, aber die halt beleuchten von beiden Seiten. Ich finde es halt schon für die Kinder krass, ne? Also
ja, da fehlt uns aber auch der Kontext. Ich glaube, ich habe das so verstanden, dass die Kinder bei der Mutter leben und er halt Unterhaltszahlungen leisten musste, die er sich wahrscheinlich eh nicht leisten kann, aber er ist ja nicht aus einer funktionalen Familienbeziehung raus.
Ja gut, das wahrscheinlich nicht, aber du siehst dann halt auch wieder Bilder, wie er zufrieden mit seinen Kindern im Garten spielt und dann denkt man sich auch wieder, auch Mensch, alles... All well that ends well, so ungefähr, ne? Ende gut, alles gut. Und das, da tend ich schon, dass man das irgendwie ein bisschen kritischer hätte. Und
wo kam denn der Erfolg jetzt her? Hat er jetzt Geld? Hat er jetzt irgendwie, also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Nur mit diesen paar Game Champs gewinnen kann man ja auch kein Studio
finanzieren. Nee, also sie haben jetzt ja ein Studio, aber wirklich erfolgreich ist das ja auch noch nicht. Also wo da jetzt das Geld herkommt, kann ich dir dann auch nicht sagen. Also das war eben das auch wieder etwas undurchsichtig geblieben, ja. Ja, Timo, so als Fazitfrage, würdest du jetzt deinen Studienkollegen, die vielleicht so 2, 3 Jahrgänge unter dir sind, die das auch gerade jetzt studieren und möglicherweise mit dem Gedanken spielen, in die Entwicklung zu starten, würdest du denen sagen, oh, das ist ein Film, den solltet ihr euch mal ansehen?
Also genau wie bei Indie Game The Movie, finde ich, ist es schon interessant. Also nicht zuletzt, weil man dadurch auch die Entwickler kennenlernt, wie Rami, auch wenn sie nur kurz vorkommen. Also dafür finde ich es eigentlich schon ganz interessant, aber man muss dann, also ich würde denen, die jetzt dann den Studiengang anfangen, den ich damals studiert habe, schon dazu raten, das eben, oder das genau, ich verlinke denen einfach die Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, dann haben sie es auch reflektiert, dann nochmal dazu als Begleitwerk und dann finde ich es ganz okay, aber wenn ich jetzt mir eine Doku anschauen müsste über Indie-Games, dann würde ich Indie-Game The Movie anschauen und wenn ich eher aus dem technischen Bereich komme und dafür Interesse habe, dann würde ich mir Super Game Jam anschauen, weil die decken das besser ab. Aber so als Zusatz ist es ganz nett, ja.
Aber lohnt sich nicht so richtig. Also noch kurz, den Film gibt es exklusiv bei Steam, als Publisher eben Devolver Digital, kauft man ganz normal wie ein Spiel, kauft ihn halt entweder, ich glaube, für 5 Euro und man kann ihn auch leihen. Ich habe ihn jetzt geliehen für 1,99, dann hat man halt irgendwie 24 oder 48 Stunden Zeit, den zu gucken. Für 2 Euro war das jetzt schon in Ordnung, aber von meiner Zeit, die ich in den Film investiert habe, fand ich es irgendwie vergeudet. Also habe ich zu wenig rausgeholt. Da schaut man sich lieber irgendwie ein Interview mit Rami so an, dann hat man die Story auch schon gehört. Dafür hat mir der Film zu wenig Struktur und zu wenig neue Einblicke gegeben, als dass ich den jetzt irgendwie empfehlen würde. Da bin ich bei Timo. Schaut euch die anderen beiden Filme an, die sind super.
Ja. Vielleicht auch noch ganz kurz, es gibt nur eine englische Sprachausgabe und auch nur englische Untertitel. Also ich habe extra mal geschaut, ob man es irgendwie umstellen kann, aber wer des Englischen nicht mächtig ist, Finger weg, weil es gibt nicht mal die Möglichkeit, sich da irgendwie andere Untertitel dazu zu schalten. Das ist auch so ein, ich will nicht sagen Manko, aber von so einem etwas professionell produzierten Dingen erwarte ich mir zumindest, dass man sich vielleicht deutsche Untertitel dazu kaufen kann, wenn, oder nicht kaufen, sondern zuschalten kann, wenn man es schon auf Deutsch kaufen kann. Es wird ja normal im deutschen Steam angeboten. Auf der Webseite steht noch irgendwie VOD-Plattforms coming soon oder irgendwie sowas. Also ich vermute mal, dass das dann auch irgendwann mal auf Netflix oder Amazon Video oder sonst wo auftauchen wird. Weil bei Steam fand ich es halt ein bisschen fummelig. Ja, gut, dann sitzt man halt da vor seinem Rechner und muss es halt da angucken. Also kann es halt nicht bequem irgendwie im Wohnzimmer. Also es sei denn natürlich, ja, jetzt kommen die PC-Leute wieder so. Ja, man kann aber einen PC auch an seinen Fernseher anschließen.
Ich habe den PC per HDMI am Fernseher, deswegen hat mich das nicht gestört. Aber ich weiß, was du meinst. Man muss ihn halt wahrscheinlich, wenn man sonst auf dem Laptop guckt, man kann ihn nicht irgendwie rüber auf die einfach so auf dem Bildschirm streamen, außer man hat halt irgendwie entsprechende Streaming-Boxen oder so. Gell?
Mit der Steam-Box, aber der Player ist... Ja, der Player ist ziemlich schlecht, fand ich, der Steam-Player. Oh, ja. Also bei mir ging der am Anfang gar nicht, ich musste dann nochmal Steam neu starten und dann hat das funktioniert und ganz schön geruckelt. Also ich konnte es nicht mehr auf 27p abspielen, sondern auf diese 576 und selbst da war es sehr, also flüssig war das nicht wirklich.
Also bei mir war es auch schlecht. Also ich bin normalerweise hier, ich fange jetzt schon an, hier 4K UHD-Videos zu streamen und war dann ganz überrascht, dass tatsächlich 27p ging zumindest bei mir. Aber ich konnte jetzt auch nicht Full HD streamen. Also da war ich auch überrascht. Das ist halt einfach der schlechtere Player. Also da merkt man schon, dass irgendwie Netflix besseren Codec hat oder keine Ahnung, wie man das dann erklären kann, weil an der Internetleitung und an den technischen Voraussetzungen kann es eigentlich nicht liegen, weil, wie gesagt, da kann ich mittlerweile 4K hier streamen, ohne dass es irgendwie große technische Probleme gibt. Also da ist natürlich dann das weitere Manko, wenn der Player dann noch irgendwie scheiße ist, dann ist es auch technisch nicht so eine große Freude. Also das fand ich ein bisschen doof. Also er hat mich jetzt nicht von der Plattform Steam als Videoanbieter überzeugt. Nee. Tatsächlich. Gut, dann haben wir alles dazu gesagt, oder? Ja, prima. Ja. Gut, alles klar. Dann, Manu, wir hören uns morgen und dir viel Spaß, Timo, weiterhin beim Switch-Launch und alles, was da kommen mag. Und dir
viel Dank auch. Ja.
Global Game Jam ist ja bald. Um da nochmal Werbung zu machen, das gibt's ja jeder große Stadt. Der ist doch
immer bald, oder? Also jedes Mal, wenn wir uns sprechen, dann sagst du, ja, und Global Game Jam ist ja auch wieder bald.
Ist doch immer irgendwo ein Jam, oder?
Das stimmt wirklich. Aber der Global Game Jam ist wirklich der am 20. Januar, ist der jetzt, das ist ein Pflichttermin. Alle anderen sind immer gut, aber den sollte man sich merken jetzt. 20. Januar in jeder großen Stadt.
Okay.
Erlebt den Struggle live.
Wunderbar, alles klar. Dann dir vielen Dank fürs Mitmachen, Timo, und schöne Grüße.
Ciao. Ja, ciao.